findest deinen Weg. Wenn du dir selbst vertraust, es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Willkommen bei der Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Ich bin Nina, Mitgründerin von Digital School Story. Und während unseres Spaziergangs befüllen wir deine Lunchbox mit frischen Ideen, knackigen Tipps oder auch würzigen Impulsen. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir wirklich sind. Die bilden echt unsere DNA. Aber unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken. Und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerinnen ist eines dieser Teilchen, die eben noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Und so wachsen wir, lernen, entwickeln und gestalten gemeinsam. Und das macht unglaublich viel Spaß.
Willkommen in der Lunchbox und ich freue mich, dass ich heute nicht alleine moderiere, sondern wieder mit meinem Co-Host Eliot Belmadani unterwegs bin. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch, hier sein zu dürfen.
Und dann haben wir heute einen ganz spannenden Gast bei uns, nämlich den Michael Stockerl. Hi Michi. Hi Michi. Wir hatten gleich einen Hänger am Anfang, aber jetzt ist er da.
Ja, ich habe das Ding weggedrückt, das aufgezeichnet wird. Und in dem Moment...
So, das ist dann alles hier mit dabei, aber schön, dass du da bist. Und dann starten wir doch direkt jetzt rein, nämlich was wir immer machen. Wir wollen ja gerne, dass die Menschen sich selber noch mal so ein bisschen vorstellen, nämlich mit drei Hashtags, die du auswählen würdest, die dich am besten beschreiben. Welche sind es?
Drei Hashtags. Also auf jeden Fall ist einer Hashtag Papa, Hashtag Softwareentwickler, und Hashtag Mountaineer.
Okay, dann steig doch mal ganz kurz ein in den letzten, den du gesagt hast. Wie kommst du darauf? Was heißt das?
Ich bin möglichst jede freie Minute in den Bergen. Das heißt, ich gehe wandern, ich gehe ein bisschen klettern. Ich fahre jetzt mittlerweile auch Fahrrad in den Bergen. Und deswegen... Ich wohne auch mittlerweile in der Nähe von den Bergen, deswegen bin ich da sehr gerne.
War das schon immer so eine Leidenschaft?
Nee, ich komme ja aus der nördlichen Oberpfalz. Da gibt es keine Berge, sondern nur Hügel. Und ich habe eigentlich auch Höhenangst gehabt. Aber meine Frau hat es mir erfolgreich ausgetrieben. Und wir haben uns da gemeinsam ja Stück für Stück immer mehr in die Berge gewagt. Das heißt, es ist eigentlich entstanden, Stück für Stück in den letzten Jahren.
Sehr gut. Magst du noch mal ganz kurz reinspringen? Was ist denn eigentlich die Product School?
Das ist ein Ausbildungsformat bei der Unternehmertum, wo wir Talente aus der ganzen Welt zusammenbringen und die lernen dann an echten Projekten, wie man menschenzentriert digitale Produkte entwickelt. Das Menschenzentrierte geht dabei vor allem darum, dass man nicht für Leute etwas entwickelt, sondern mit den betroffenen Menschen. Und das kann also jeder Bereich sein. Das geht von der Industrie bis in die öffentliche Verwaltung oder auch im sozialen Sektor. Aber dass man sich halt eben nicht überlegt, was wäre eine gute Lösung, sondern erst versucht zu verstehen, was ist eigentlich das Problem, das man lösen muss und welche Lösung löst dann das Problem auch tatsächlich. Weil man sieht immer wieder, dass die erste Idee, die man hat, nicht gut ist und man dann eigentlich eine andere Lösung finden muss. Und das beizubringen, dafür haben wir die Digital Product School gegründet und im Endeffekt lernen da die Talente hands-on, wie man da vorgeht. Und wir schaffen da einfach das Umfeld, damit sie das lernen können.
Gerade in diesem Kontext ist der Begriff Impact ja gerade in aller Munde, in Startup-Pitches, in Förderprogrammen und auch ganz viel auf LinkedIn. Was bedeutet Impact denn für dich persönlich, wenn man mal diese ganzen Buzzwords weglässt?
Tatsächlich haben wir heute früh auch darüber gesprochen, weil wir werden nächstes Jahr 10 Jahre alt und unser Marketing-Verantwortlicher hat dann gleich gesagt, wir müssen herausstellen, welchen Impact wir quasi in den letzten 10 Jahren hatten. Und jetzt konkret an dem Beispiel haben wir eigentlich zwei Bereiche. Das eine ist den Impact, den wir auf Leute haben, die bei uns teilnehmen. Das heißt, die kommen zu uns mit der Erwartung, dass sie danach einen Job bekommen, ein Startup gründen können oder sich einfach persönlich weiterentwickeln. Das heißt, da schauen wir einfach, dass wir in den 3 Monaten die Menschen vorwärts bringen. Und dann haben wir den, ich sag mal, den gesellschaftlichen Impact, dass wir Produkte auf den Weg bringen, die echte Probleme lösen. Und im Grunde ist Impact ja dann, dass wir etwas tun und das eine ja, Auswirkung auf die Menschen hat, mit denen wir zusammenarbeiten. Und ist nicht immer leicht messbar, weil wir, also vor allem die Themen, die wir bei den Menschen verändern, das kannst du nicht ändern, dass sie, oder nicht so leicht messen, dass sie auf einmal mehr Selbstvertrauen haben, sich auf Stellen bewerben, die sie vorher nicht sich getraut hätten, sich zu bewerben, geschweige denn die Stellen auch zu bekommen, dass sie auf einmal Zusagen bekommen, die sie vorher nicht bekommen haben. Das ist relativ schwer messbar und aufwendig, deswegen auch bei uns oft fuzzy. Nichtsdestotrotz versucht man das natürlich dann auch irgendwo messbar zu machen.
Michi, wie wichtig ist denn genau dieses Messbarmachen auch am Ende? Also ganz viele sprechen ja davon. Dann gibt es ja auch noch die Unterscheidung zwischen ja wirklich Social Startups, die Impact generieren und den Ventures, die auch Impact machen. Da gibt es ja aber trotzdem, da liegen ja Meilen dazwischen, was da tatsächlich ist. Kannst du da mal so ein bisschen drauf eingehen und warum am Ende Wirkung auch wirklich das Entscheidende ist?
Also ich würde sagen, im Status quo ist es nicht immer wichtig, dass es messbar ist. Da ist es oft auch ausreichend, wenn ich Anekdoten erzähle, wenn ich einzelne Cases rauspicke und sage, hey, schau mal, das erreichen wir. Das ist dann oft für Förderer oder auch Unternehmen genug, dass sie sagen, okay, das möchte ich auch unterstützen. Wo wir aber hinwollen, ist, dass es eben entscheidend ist, es auch wirklich gemessen zu haben, auch nachgewiesen zu haben, und damit die zu stärken, die tatsächlich eine positive Wirkung auf die Gesellschaft ausüben. Weil damit kannst du ja viel besser das Kapital allokieren auf die Organisationen, die tatsächlich einen positiven Einfluss haben. Wenn du das nicht tust, hast du halt Fälle, dass Firmen oder Organisationen finanziell erfolgreich sind, die aber ja eher negativen Einfluss auf die Gesellschaft haben. Das heißt, du belohnst eigentlich die, die auf Kosten anderer leben. Und um das eben nicht mehr in der Zukunft zu haben, wollen wir eben das auch messbar machen. Und dann auch Stück für Stück die Finanzierung so lenken, dass die belohnt werden, die möglichst hohen gesellschaftlichen Impact haben.
Michi, kannst du da noch mal vielleicht sagen, mit welchen Missverständnissen man da auch so ein bisschen aufräumen muss? Also gerade, wenn man auf das Thema Impact immer wieder guckt.
Also ein Missverständnis bzw. ein Problem ist, dass viel aktuell eher Output basiert ist und nicht Impact basiert. Das heißt, es wird eher darauf geguckt, was macht man eigentlich alles. Also wie viele Leute habe ich in meinem Programm? Wie viele nehmen an Workshops teil? Das heißt ja noch lange nicht, dass dadurch etwas Positives in der Gesellschaft entstanden ist. Und da die Trennung hinzubekommen und zu sagen, okay, es ist eigentlich relativ egal, was du genau machst. Wichtig ist, was am Ende rauskommt. Diese Trennung wird oft nicht gemacht, auch vielleicht aufgrund der Messbarkeit der Wirkung. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass ich habe ja gerade unseren Marketingverantwortlichen auch genannt und no offense, aber es ist halt oft was anderes, was im Marketing beschrieben wird und das, was wirklich dann bei den Menschen ankommt oder was geschieht, weil im Marketing versucht sich natürlich jeder so gut wie möglich darzustellen und es gewinnt halt dann oft die das möglichst cool und sexy darstellen und nicht die, die da tatsächlich eine Wirkung erzeugen.
Du hast ja jetzt relativ klar beschrieben, was Impact ist und was Impact nicht ist. Ich rede ja tatsächlich viel mit meinen Freunden darüber, was ich eigentlich mache. Und die Frage, die dort immer wieder aufkommt, warum brauchen wir das eigentlich? Warum reicht es nicht einfach aus, gute Produkte zu bauen und Steuern zu zahlen? Warum braucht die Gesellschaft eigentlich aktiv Social Impact?
Also zum einen ist es halt so, dass nach dem, was du, was Erfolg bemisst, nach dem steuerst du dein Produkt und auch dein Handeln. Und wenn es halt bedeutet, dass no matter what, ich dann erfolgreich bin, wenn ich möglichst viel Schaden anrichte, dann werde ich halt Schaden anrichten. Und das sieht man ja auch bei den aktuellen Entwicklungen in der Tech-Branche, dass viel darauf basiert, dass man eigentlich Menschen süchtig macht, zum Beispiel vom Handy. Dadurch haben sie eine höhere Nutzungsrate, dadurch bekomme ich mehr Geld durch Werbung, dadurch ja, bin ich erfolgreicher, weil halt das einzige KPI bei vielen ist der finanzielle Erfolg. Vor allem, wenn sie dann an die Börse gehen. Um da auch aktiv gegenzusteuern, braucht es aus meiner Sicht eben mindestens eine weitere KPI, mit der man sagt, okay, das ist der eigentliche Erfolg. Finanziell soll es natürlich trotzdem funktionieren. Aber du musst auch die soziale Komponente mit reinbringen, dass die Unternehmen richtig erfolgreich sind, die beides können, die die finanziellen Erfolg haben, aber auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft oder auch die Umwelt. Weil wie man ja sieht, ist ja auch die Umwelt nicht gerade in einem guten Stand. Und wir müssen da aktiv gegensteuern zu dem, was in den letzten Jahrzehnten da auch passiert ist.
Gerade dort sehen ja auch viele den Staat eigentlich in der Verantwortung, dass der Staat viele dieser Probleme lösen sollte. Wie erklärst du dir denn, dass viele der wichtigsten gesellschaftlichen Innovationen gar nicht mehr aus der Politik kommen, sondern halt oft von Einzelpersonen, Vereinen oder kleineren Unternehmen und Organisationen?
Ich würde sagen, es ist ja hauptsächlich in Deutschland so, dass man den Staat jede Verantwortung zuschiebt und sagt, hey, löst es doch mal bitte für uns. Es ist halt einfach auch aufgrund unseres Systems wahrscheinlich so entstanden, also vor allem die sozialen Herausforderungen. Wir sind ja ein Sozialstaat. Das sieht man in anderen Ländern ja total anders, dass da eher auch Sozialunternehmerinnen die Probleme angehen, weil es der Staat gar nicht so als seine Aufgabe sieht. Und als solches finde ich es auch gar nicht schlecht, weil ich meine, ich arbeite ja bei Unternehmertum, wir sind Entrepreneurship Center und wir glauben daran, dass die Unternehmerinnen eigentlich die sind, die Probleme am besten lösen können, weil sie ja da auch den Drive haben, ein Problem so zu lösen, dass man die nächste Stufe erreicht. Deswegen ist es eigentlich aus meiner Sicht voll gut, dass es nicht von den Politikern kommt, weil sie oft auch nicht die Probleme so verstehen, wie es ein Unternehmer oder eine Unternehmerin verstehen würde, und auch die Lösungen andere sein würden. Genau, also von dem her habe ich damit kein Problem, wenn die Politiker nicht alle Probleme lösen. Sie müssen aber natürlich die Voraussetzungen schaffen, dass sowas möglich ist. Aktuell sieht man ja, dass zum Beispiel Funding eingestellt wird für Sozialunternehmerinnen, was ich per se auch noch nicht schlimm finde, weil ich denke, auch viele in der Vergangenheit unterstützt wurden, die einfach nicht normal überlebensfähig sind. Nichtsdestotrotz sollte man halt dann wirkungsbasiert die Leute supporten. Punkt.
Ich habe gleich drei Fragen, wo ich eigentlich mit reingehen würde, was mich sozusagen gleich angesprochen hat. Nämlich einmal tatsächlich, welches Mindset haben denn genau diese Social Entrepreneurs? Also auch gerade die, mit denen du arbeitest, das ist ja nochmal auch ein Unterschied. Wenn du auch sagst, die haben ja ein bestimmtes Mindset, kannst du da nochmal vielleicht so ein bisschen reingehen und nochmal sagen, was zeichnet die denn tatsächlich am Ende aus? Und was macht da auch den Unterschied?
Also, ich glaube, es gibt zwei Arten. Die einen sind die eher so die klassischen Social Entrepreneurs sind, die erstmal totales Unverständnis zeigen, wenn man sagt, du brauchst ein Geschäftsmodell, um deine Lösung wirklich tragfähig auf dem Markt zu halten. Und als selbstverständlich ansehen, dass man Spenden braucht, dass man von Förderungen abhängig ist. Die erfolgreich und groß werden können, aus meiner Sicht, sind die Social Entrepreneurs, die so ein bisschen auch das Tech-Mindset haben, beziehungsweise dieses Growth-Mindset, dass man auch zwar etwas Gutes tut, aber eigentlich ein tragfähiges Businessmodell braucht, das mitwächst. Also, dass man nicht von immer mehr Förderungen abhängig ist, sondern dass man eine Idee hat, wie kann ich eigentlich 100.000 Menschen unterstützen, wie 500.000, wie 1 Million, ohne jetzt abhängig zu werden von Spenden oder Förderungen, sondern da eben ein Geschäftsmodell zu haben, das funktioniert. Das ist oft ein Clash für manche. Dann gibt es die, die das verstehen und dann auch aktiv darauf hinarbeiten. Und dann gibt es halt die, die das nicht so sehen, die aber dann auch nicht die Größe erreichen können, aus meiner Sicht, weil es gibt irgendwo den Deckel oder die Decke, wohin du mit Spenden kommst. Und dann ist halt auch Schluss.
Das ist wahrscheinlich häufig gar nicht so klar, dass es tatsächlich so eine Decke gibt, aber auch, also auch wir mussten, ich würde gar nicht sagen umdenken, sondern wir ja tatsächlich auch als Social Startup schon immer irgendwie dieses Thema Skalierung sehr intensiv mitgedacht haben. Aber auch da ist nochmal so ein Wandel braucht mit, wie muss sowas tatsächlich aufgebaut sein? Und das führt schon auch zu anderen Strukturen und auch zu einem anderen mit hinarbeiten. Aber die Frage, die sich mir noch stellt, was du auch gerade gesagt hast, nämlich dass Politik da ja schon auch ein Hebel ist, um Strukturen auch möglich zu machen. Was muss denn Politik eigentlich in der jetzigen Situation viel stärker tun?
Also am Ende des Tages, glaube ich, gibt es ziemlich viele Initiativen, die funktionieren könnten, die aber dann in die Skalierung nicht reinkommen. In der Tech-Branche gibt es dafür Förderungen, da gibt es ja ganze Wege, die schon etabliert sind, wo der Staat auch stellenweise Wachstumskapital zur Verfügung stellt, um zu sagen, okay, die können jetzt mal skalieren. Und es gibt es halt im sozialen Bereich nicht, da gibt es Förderungen, die dann Projekte fördern. Die Projekte müssen dann immer neu sein. Dann überlegt man sich wieder ein neues Projekt. Wenn man Glück hat, kann man es regional abgrenzen. Wenn man Pech hat, muss man halt wieder was Neues machen. Und das führt dann zu sehr viel Overhead in Organisationen. Und das einfach zu vereinfachen, zu sagen, okay, man hat Wege, um solche Organisationen bei der Skalierung zu helfen und sie aber nur anzuschieben und dann aber den Markt zu überlassen, das bräuchte es aus meiner Sicht in der Politik. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das gerade in der aktuellen Situation die Leute auf dem Schirm haben, weil ja erstmal nur Förderungen gestrichen werden und dann nicht quasi Wege etabliert werden, um die erfolgreich sind oder sein könnten, tatsächlich zu stärken.
Da gab es oder gibt es ja gerade auch dieses Projekt mit Nachhaltig Wirken, was ja auch initiiert wurde. Und auch da ist ja das Thema wieder, man muss eigentlich eine neue Idee haben. Und Nachhaltig Wirken wäre ja eigentlich ein wunderschönes Beispiel, um daran anzuknüpfen mit also Themen, die vielleicht auch schon erprobt sind, die funktionieren und die dann eben in die Skalierung kommen würden. Das würde man ja auch unter dem Begriff Nachhaltig Wirken sozusagen denken. Was für ein Mindset brauchst denn da tatsächlich auch vom Staat zu verstehen, dass es nicht darum geht, immer wieder was Neues zu finden und immer wieder was Neues zu produzieren, sondern tatsächlich viel genauer dahin zu gucken, wo gibt es schon was, was etabliert ist, wo gibt es auch was, was eine systemische Wirksamkeit haben kann und wie kann sowas dann hinterher in die Breite gebracht werden durch den Staat oder mit Hilfe des Staats?
Ich meine, das eine ist schon auch das Mindset von die starken Stärken, was oft bewusst nicht gemacht wird. Das sehen wir auch oft, dass wir an vielen Stellen, ich will nicht sagen abblitzen, aber wo es halt heißt, okay, ihr seid doch groß, warum sollen wir euch noch unterstützen? Und da aber eher zu sagen, okay, die, die es bewiesen haben, dass es funktioniert, die sollte man halt bei der Skalierung auch helfen. Und das andere, aber ich befürchte, dass es rechtliche Gründe hat, ist das halt eben nicht immer zu erzwingen, was Neues zu starten, sondern aus diesem Projektmodus rauszukommen und eher in langfristigen Produkten und in langfristiger Wirkung zu denken und das dann auch zu fördern. Das ist aber ja ein komplett anderes Mindset, wie die ganze Verwaltung funktioniert, wie auch diese ganzen Förderstrukturen funktionieren. Und oftmals erlebe ich dann halt, es gibt einfach rechtliche Constraints, die man ändern müsste, damit es überhaupt funktionieren kann.
Jetzt gibt es ja sozusagen auch die Social Impact Unicorns, also auch gerade, die ihr ja auch mit unterstützt und fördert. Was unterscheidet die nochmal von den normalen Social Impacts?
Ja, das Äquivalent in der normalen Startup-Welt wären eben die Scale-Ups. Das quasi Startups, die gibt es ja viele, die auch eine gewisse Größe erreichen. Dann aber wahrscheinlich eher so ein Mittelstandsthema werden. Also es kann dann auch mal eine Firma sein, die halt dann 10 Mitarbeitende hat, ja, ein paar hunderttausend Leute unterstützt. Beim Social Impact Unicorn, da wollen wir halt Startups unterstützen, die das Potenzial haben, mindestens 1 Milliarde an sozialer Rendite zu erzeugen, was bewusst angelehnt ist an die Unicorns in den Startup-Bereich. Da ist es die reine Bewertung von dem Startup 1 Milliarde. Und bei dem Social Impact Unicorn ist es eben die Wirkung, aber es muss das Geschäftsmodell dazu passen, dass man quasi eben eigenständig durch eine größere Wirkung auch besseres Geschäft macht und dieses Wachstum dann auch irgendwann aus dem eigenen Cashflow bezahlen kann. Und sollen einfach darstellen, dass wir Organisationen unterstützen, die dann groß genug werden, um wirklich einen signifikanten Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Normale Sozialunternehmen haben vielleicht lokal einen guten Einfluss, aber halt nicht in der Skalierung wie ein Social Impact Unicorn. Die gibt es in Deutschland meines Wissens noch nicht so richtig, in anderen Ländern schon. Also es gibt einige Beispiele weltweit, wo es auch geschafft wurde, dass man Social Impact Unicorn wird. Bei uns noch nicht so. Und da sind wir eben dran, das zu ändern.
Warum entstehen denn so wenige davon, obwohl die Probleme, die sie ja eigentlich irgendwie lösen können, größer sind als je zuvor?
Ja, es ist halt bisher schwierig, durch die Förderstrukturen überhaupt so groß zu werden. Also wie gerade schon gesagt, da muss ich mir wieder ein Projekt überlegen, was ein bisschen anders ist, wie das, was ich bisher mache, nur um die Förderrichtlinien einzuhalten. Da mache ich wieder was Neues, was mich defokussiert und dann bin ich so sehr breit unterwegs. Das ist das eine und das andere ist halt schon auch unser Sozialstaat. Da ist dann immer die Verantwortung liegt beim Staat. Oftmals will der Staat auch gar nicht die Verantwortung abgeben. Also die Geschichten kenne ich auch, wo es dann aus Ministeriumssicht heißt, okay, ich will die gar nicht beauftragen, weil das ist ja meine Aufgabe. Wir können das doch nicht dem quasi Markt überlassen. Das heißt, wir haben einfach durch unsere Struktur ein paar Hindernisse. Auch der Föderalismus in Deutschland ist nicht hilfreich für solche Themen, weil ich halt also jetzt seid ja im Bildungsbereich tätig. Bildung ist ja nicht auf Bundesebene geregelt, sondern jedes Bundesland regelt das eigenständig. Das heißt, du hast halt auf einmal 16 Partner und nicht nur einen. wie es in anderen Ländern ist, wo ich, wenn ich einmal ein Ministerium überzeugt habe, im ganzen Land ausgerollt werde. Da habe ich schon viele Gespräche, wo halt die Partner aus dem Ausland einfach nur lächeln und sagen, ja, du bist in Deutschland, da ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, wir haben einfach strukturelle Gründe, dass es nicht so leicht ist, diese Innovationen zu skalieren.
Genau, du hast jetzt im Prinzip ja geschrieben, warum es so wenige Social Impact Unicorns gibt und wieso sie so selten entstehen. Aber wenn man das mal umdreht, was würdest du denn konkret verändern, damit wir deutlich mehr davon bekommen, gerade auch in Bezug auf Bildung?
Genau, wo wir aktiv dabei sind, ist zum einen die Wirkung messbar zu machen und dann aber auch Finanzströme so umzuleiten, dass die das Geld bekommen, die die positive Wirkung nachweisen können. Und je mehr positive Wirkung sie nachweisen können, desto mehr Geld bekommen sie, um dann auch quasi das Geschäftsmodell dahingehend umzulenken, dass eine größere positive Wirkung auch größeren finanziellen Erfolg bedeutet und man dadurch die Organisationen auch wachsen lassen kann. Das ist so das Konkreteste, wo wir aktuell dran sind. Und das andere, was wir tun, um den Status quo zu ändern, ist eben Infrastruktur, Ressourcen, Know-how, das wir bei uns in den Hightech-Gründungszentren haben, auch Social Entrepreneurs zur Verfügung zu stellen, dass sie die gleiche Unterstützung bekommen wie ein klassisches Deep Tech Startup, was vielleicht jetzt nicht den gesellschaftlichen Mehrwert im Fokus hat, was aber ein super Businessmodell ist.
Jetzt hast du ja gerade den Blick einmal auf die Politik auch gelenkt, was die sozusagen so ein Stück weit mit leisten könnte oder leisten sollte. Welche Rolle spielen da eigentlich Unternehmen am Ende mit dabei, dass so eine Skalierung für gesellschaftliche Innovationen auch möglich ist?
Also je nach Case natürlich eine sehr große Rolle. Also zum einen können sie Kunden sein, also vor allem im Bildungsbereich bietet es sich ja immer an, zusammenzuarbeiten, weil es werden die Leute ausgebildet, die vielleicht irgendwann mal bei mir arbeiten wollen, sollen. Und ansonsten haben ja Unternehmer klassischerweise eh eine gesellschaftliche Verantwortung. Sie sind ja durch das System auch groß geworden oder vielleicht auch trotz des Systems, man weiß es nicht. Und sehen sie auch oft auch zumindest irgendwann so als den Auftrag, auch etwas zurückzugeben und dann bewusst eben Unternehmer zu unterstützen, die eine gesellschaftliche Herausforderung lösen. Davon kann ja auch wieder das eigentliche Unternehmen profitieren, wenn da vor allem im Bildungsbereich immer clevere Leute rauskommen, die einfach vorbereitet sind auf die Probleme der jetzigen Zeit. Da sollte eigentlich ein Unternehmen sehr hohes Interesse dran haben.
Jetzt hast du ja was gesagt, nämlich dass es ja eigentlich klar sein sollte, die kommen irgendwann ins Unternehmen und dann macht es ja auch Sinn, schon frühzeitig auch in junge Menschen mit zu investieren. Das ist ja auch ein Thema, was uns extrem beschäftigt. Wie können wir sozusagen jungen Menschen Dinge an die Hand geben, um am Ende auch ja mehr diese Kompetenzen zu lernen, die man am Ende braucht, um dann auch mehr Wirkung in Unternehmen am Ende erzielen zu können, aber auch für die Gesellschaft. Denn wenn man jemand hat, der aktiv ist, dann trägt das ja auch dazu bei, dass man sich eben gesellschaftlich nicht zurücklehnt, sondern aktiv wird. Und da kommt ja häufig dann so ein Argument mit, die sind noch so jung in der Schule. Wir wollen die Erste in der Hochschule. Warum ist das nicht das Argument, was eigentlich greifen sollte, sondern warum müsste man da auch anders vorgehen oder auch eine andere Sicht drauf kriegen, gerade auch mit Blick auf die Opportunitätskosten, die ja auch entstehen, wenn man Menschen später nochmal entwickeln muss.
Ja. Ich meine, also ich habe ein ähnliches Thema, ich bin ja auch im Ausbildungsbereich, nur sehr spät, also bei uns arbeiten ja, kommen Absolventinnen von der Uni und die bereiten wir nochmal auf den Arbeitsmarkt vor. Aber aus den Gesprächen sieht man halt schon, je nachdem, mit wem man spricht oder auf welcher Ebene, ist es irgendwie eine Fachkraft oder Geschäftsführer, Eigentümer, ist der Zeithorizont, den man betrachtet, einfach ein anderer, je nachdem, nach was man gemessen wird. Eigentümer, vor allem von Familienunternehmern, die haben oft einen sehr langfristigen Blick und die sind auch offener für solche Themen, sehr junge Menschen zu fördern, dass sie irgendwann auch bei mir ankommen. Mit denen kann man da sehr offen und ja auch positiv über solche Sachen sprechen. Je weiter man in der Hierarchie nach unten kommt, je mehr die dann auch über KPIs ja, gesteuert werden, desto mehr wird es immer kurzfristiger. Da muss es halt dann sofort Ergebnisse geben. Und die Ergebnisse bekomme ich halt nicht, wenn ich jetzt ein Gymnasium unterstütze, sondern die bekomme ich halt, wenn ich die Leute, die jetzt gerade den Arbeitsmarkt betreten, auf einmal von meiner Firma hören. Am schlimmsten ist es eigentlich bei ja, aktiennotierten Unternehmen, die quartalsweise reporten und den Erfolg nachweisen müssen. Da ist es halt sehr schwierig, weil sie halt immer von Quartal zu Quartal denken. Und da kannst du sehr schlecht mit langfristigen Themen kommen, weil sie danach nicht gemessen werden. Also das ist halt wie bei dem Impact. Nach dem, was gemessen wird, das wird halt gemacht. Und je kurzfristiger der Zeithorizont in der Firma ist, nachdem die Menschen da bewertet werden, desto schwieriger wird es, langfristige Themen zu platzieren.
Ich kriege ja immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn ich von den ganzen wirtschaftlichen Hintergründen gerade in der Förderung von jungen Menschen höre, weil man ja immer wieder merkt, dass es einfach auch eine sehr kurzfristige Sicht angesetzt ist und auf lange Sicht dadurch so viele Ziele irgendwie verloren gehen. Ich merke ja auch gerade, ich habe ja selber mit einigen Hochschulen zusammengearbeitet und einigen Unternehmen an verschiedenen Projekten, dass die Angebote, die wir haben, überhaupt nicht die Breite der Menschen erreicht und immer nur sehr, sehr privilegierte Menschen, die es wahrscheinlich auch einfach so schon geschafft hätten. Wie müsste denn ein Angebot aussehen, um eben auch die anderen Menschen zu erreichen oder auch die Breite der jungen Menschen zu erreichen? Und was müssten diese jungen Menschen dort unbedingt lernen, um diese Herausforderungen von morgen überhaupt lösen zu können?
Das ist eine gute Frage. Also tatsächlich, ich meine, ich habe da auch Bauchschmerzen. Und ich habe ja gesagt, ich komme aus der nördlichen Oberpfalz, ist jetzt nicht unbedingt die reichste Gegend. Ich habe zum Glück, oder ich habe das Glück, zumindest in Bayern aufgewachsen zu sein. Aber oftmals, also es geht ja schon mal los, erreichst du ja hauptsächlich die, die eh schon in einem Netzwerk sind oder die schon gut verbunden sind. Und die anderen erreichst du gar nicht. Das heißt, es geht schon mal los, sich überhaupt zu überlegen, wie erreiche ich die Menschen, die ich nicht erreichen würde. Und das muss ich schon mal wollen. Weil also für die meisten genügt es ja, die Privilegierten zu erreichen. Das sind auch clevere Leute, dann kriege ich die in mein Unternehmen. Und dann ist schon mal super. Dass da noch irgendwo Talent flummern könnte, ist mir an der Stelle wahrscheinlich egal, weil mein Problem schon gelöst ist. Das heißt, es geht noch erst gar nicht so sehr um das Programm an sich oder die, was man ihnen anbietet, sondern erstmal auch die zu erreichen, die man sonst nicht, also nicht leicht erreichen würde. Und ansonsten, ich habe mal irgendwo gelesen, dass eigentlich schon in der Grundschule vorausgesagt werden kann, wer im Leben erfolgreich sein wird und wer nicht. Im Sinne von, welche Posten sie erreichen. Vielleicht geht es auch schon bei der Namensgebung los, habe ich irgendwo auch schon mal gesehen. Das heißt, das Gap ist schon sehr groß. Das heißt, so ein, ich glaube, ein einzelnes Programm kann das Gap wahrscheinlich gar nicht schließen. Das heißt, es müsste eigentlich, es gibt ja viele Angebote zur Sprachförderung, zur auch ja, Future Skill Förderung, die müssten sich eigentlich zusammenschließen und da wirklich so ein durchgehendes Programm anbieten, damit es überhaupt eine Chance hast, dass du aufholst. Weil, also ich sehe es jetzt in meinem eigenen Beispiel. Ich bin jetzt der erste Akademiker in der Familie. Auch meine Frau ist Akademikerin und sonst komme ich aus einer Arbeiterfamilie. Ich war am Wochenende, war der 90. Geburtstag von meinem Opa. Das heißt, meine Cousinen und Cousins waren da, auch meine Schwester war mit ihren Kindern da. Und man merkt einfach den Unterschied von meinen Kindern mit den, also meinen Nicht-Neffen, die komplett anders aufwachsen. Alleine, weil ich mittlerweile im Münchner Raum wohne, die Leute außenrum andere sind. Und die Chancen, die meine Kinder haben, werden einfach andere sind wie meine Nichten und Neffen. Und das Gap ist jetzt schon da und die sind noch nicht mal in der Schule. Deswegen ist es, glaube ich, schon eine riesen Challenge, wenn man das schließen möchte. Und ich habe keine einfache Antwort auf das.
Aus einer unternehmerischen Sicht macht es ja tatsächlich Sinn, diese privilegierten Menschen zu nehmen, weil man möchte ja praktisch mit möglichst wenig Geld möglichst effizient sein Ziel irgendwie erreichen. Was mich immer so ein bisschen daran stört, ist ja die Frage, welches Potenzial lässt man da eigentlich liegen? Und würde man nicht vielleicht sogar noch viel, viel bessere Menschen finden, wenn man an eine breitere Masse gehen würde? Hast du persönlich Argumente oder Gründe, warum wir uns dort verändern sollten und die breitere Masse ansprechen sollten, auch aus einer wirtschaftlichen und unternehmerischen Sicht?
Ich weiß nicht, ob es ein gutes Argument ist, aber ich sehe schon, dass ich anders denke wie meine Peers. Und dadurch, dass quasi Leute aus der breiteren Masse reinkommen, gibt es einfach andere Perspektiven auch auf das gleiche Problem. Und dadurch vielleicht auch neue Lösungen, die es sonst nicht gegeben hätte. Und das ist quasi der Klassiker von Diversität. Je mehr Leute, die anders denken, auf ein Problem schauen und dann auch miteinander in den Konflikt gehen, desto besser wird die Lösung auch. Und immer nur die zu nehmen, die eh so zu denken gelernt haben wie man selber, weil sie aus der gleichen Bubble kommen, wird nicht das Problem lösen. Und deswegen macht schon auch Sinn, in die breitere Masse zu gehen. Aber ist natürlich mit mehr Kosten verbunden. Und da ist halt die Frage, ist es mir wert, das einzugehen oder nicht?
Die Frage ist ja immer, ob der Return dann am Ende nicht doch größer wäre. Das ist ja so ein bisschen was, wo man eigentlich ja auch mal spekulieren könnte. Wäre das nicht so? Und darin tatsächlich ja auch ganz, ganz viel Potenzial liegt. Also das ist ja auch das, was wir letztlich auch haben oder darin sehen, welche Wirkung wir am Ende auch mit entfalten können, wenn wir 1 Million Schüler und Schülerinnen erreichen. Also was passiert da am Ende tatsächlich auch für eine Wirtschaftskraft hinten, die da rauskommt? Und dann ist das ja unwahrscheinlich viel. Das, was man vielleicht in dem Moment gar nicht sieht, aber am Ende doch eben auch eine gesellschaftliche Wirkung. Wenn du jetzt auf Deutschland mal in, ich würde gar nicht 10 Jahre, auch nicht 5 Jahre so frei, wenn du mal in 3 Jahre guckst, meinst du, da hat sich irgendwie an dem Markt ein bisschen was verändert oder muss man tatsächlich da wirklich in Richtung 10 Jahre gehen und sagen, da kann sich dann erst was wirklich verändern bei dem Thema soziale Innovation durch in der Gesellschaft auch mit?
Also wir werden alles dafür tun, dass sich in 2 Jahren was verändert hat. ich habe nur gelernt, dass meine Zeithorizonte andere sind wie von anderen Menschen. Aber ich glaube schon, also es wird sich schon was getan haben, was ich so beobachte. Es gibt schon einige Leute, die versuchen umzudenken oder auch ja, neue Wege zu gehen. Es dauert dann immer ein bisschen, bis man die neuen Wege gefunden hat, die dann auch rechtlich safe sind. Aber ich bin schon eher optimistisch, dass sich einiges tun wird. Wo ich so ein bisschen Sorge habe, vor allem auch, weil wir ja, einen Partner aus ganz Deutschland haben, ist, wie sich die Stimmung im Land bis in 2, 3 Jahren so verändert hat, dass es vielleicht schon nicht mehr 5 vor 12 ist, sondern 5 nach 12 und sich dadurch die Rahmenbedingungen nochmal erschweren könnten. Aber da ich grundsätzlich immer positiv bin, glaube ich, dass wir in 2, 3 Jahren zumindest ein paar Kandidaten schon haben, die auf dem Weg sind, die 1 Milliarde Social Return on Invest zu erreichen noch nicht erreicht haben, aber wo man schon sieht, okay, die sind auf dem Weg und die haben schon auch spürbar etwas in der Gesellschaft verändert.
Wenn du dafür einen Wunsch frei hättest, was für Weichen bräuchtest du, damit das vielleicht ein Stückchen schneller geht?
Also mein einziger Wunsch wäre, dass es schneller geht.
Aber
Aber
dafür bräuchtest du ja auch was, oder? Also was bräuchte es, damit es schneller gehen kann?
Ja, ich meine, es ist jetzt aus dem Entrepreneurship-Sicht der größte Wunsch natürlich, dass man mehr Risiko eingeht, die zu unterstützen, die erfolgreich sein können. Dann stelle ich mal fest, dass Ministerien, Stiftungen etc. halt nicht auf nicht so offen sind, Risiken einzugehen, sondern sich halt fünfmal absichern müssen. Also das wäre, glaube ich, dann mein Wunsch, dass man sich eben nicht fünfmal absichern muss, sondern auch mal sagt, okay, das probieren wir jetzt mal aus. Wenn es total schief läuft, dann steuern wir gegen. Und vieles dauert einfach viel zu lange, weil man jedes Szenario durchspielen möchte, darauf vorbereitet sein will. Dann geht's los und dann kommt's doch anders. Deswegen da einfach mehr Risiko einzugehen, um schneller voranzukommen.
Ich würde da vielleicht noch mal eine Anschlussfrage mitstellen, nämlich du sagst ja, es braucht mehr Risiko und es braucht ein Stück weit mehr Mut. Was wäre denn dann das Risiko tatsächlich? Also wie viel würde man denn wirklich auch verlieren, wenn man das vorher macht, statt dieses dauerhafte Planen, Planen, Planen und dann kommt es am Ende eben doch anders? Ist es nicht am Ende sogar mehr, was ich drauf zahle, was da sozusagen passiert, als dass ich einfach den Schritt mache und dabei dann in dieser Reise, auf diesem Weg justiere?
Genau, absolut. Also ich glaube, das ist der größte Cultural Mismatch zwischen Entrepreneurship und Verwaltung zum Beispiel, dass Risiko nicht bedeutet totales Desaster, sondern dass es bedeutet, hey, ich gehe jetzt mal einen Schritt, ohne alles zu wissen, lerne daraus und passe dann meinen Weg an. Und das Risiko eigentlich darin besteht, dass man wahrscheinlich nicht dabei rauskommt, was man sich vorgenommen hat, irgendwo ein bisschen weiter drüben, aber aufgrund von echten Erfahrungen das herausgefunden hat. Und wenn man so mal rumschaut, die Startups, die enden ja selten in einem totalen Desaster. Klar gibt es mal ein paar Probleme, es klappt nicht alles, manche gehen natürlich pleite, aber in Summe funktioniert das schon ganz gut. Und es gibt immer wieder mal die Probleme, die man halt anpacken muss. Und deswegen ist für uns ja nichts Risiko, nichts Schlimmes. Man muss halt damit leben und darauf reagieren können. Von dem her hat es eigentlich das Potenzial, dass viel bessere Lösungen rauskommen würden. Aber es muss halt den oder die Erste geben, die sich traut, das zu tun, das auch so in das bestehende System einflechten kann. Sonst wartet jeder auf den, der sich traut.
Genau, was bräuchte es da vielleicht dann aber auch noch für ein gesellschaftliches Umdenken? Weil wir ja immer sehen mit Politik und Gesellschaft, das misst sich ja auch so ein Stück weit. Müsste da die Gesellschaft auch ein Stück weit umdenken?
Ja, auf jeden Fall. Also zumindest die Medien, die müssten natürlich ein bisschen positiver sein. So eher so Chaka, die haben sich getraut und nicht, schau mal, was die wieder verbockt haben. Also wenn ich natürlich immer mir nur das vorgehalten wird, was ich schlecht gemacht habe, dann traue ich mich natürlich nicht mehr, ein Risiko einzugehen. Da hatte ich mal so eine coole Geschichte gelesen mit dem Mathelehrer, der das 1x1 aufgeschrieben hat und von den 100 Rechnungen 1 bewusst falsch geschrieben hat und dann die Schülerinnen gesagt haben, hey, das hast du falsch gemacht, du doofer Lehrer. Und er dann halt meinte ja, hey, anstatt mich zu loben, dass ich es 99 Mal richtig gemacht habe, hängt ihr euch an den einen Mal auf, wo ich es falsch gemacht habe. Und das ist halt der Mindset-Shift, den es bräuchte, dass man sagt, hey, wir freuen uns über die Sachen, die super gelaufen sind, lernen dann aus den, wo es nicht gut gelaufen ist und feiern die Leute halt dafür, dass sie sich überhaupt getraut haben.
Ich feiere dich dafür. Danke, Michi.
Ich habe zum Abschluss noch eine Frage. Welchen Rat würdest du den jungen Menschen geben, die gesellschaftlich etwas bewegen wollen? Und was hat dir selbst am meisten geholfen?
Also mein Rat wäre, mal anzufangen und dann auch Step-by-Step zu denken. Also gar nicht, also klar, irgendwo das große Ziel zu haben, aber einem bewusst zu sein, dass man erstmal von 0 zu 1 kommen muss, das schon ein sehr schwieriger Schritt ist. Und dann von 1 bis 10 ist auch nochmal ein schwieriger Schritt. 10 bis 100 auch wieder. Aber dass man das wirklich so Step-by-Step angeht. Und wichtig ist halt anzufangen und dann aber auch die Sachen fertig zu machen und nicht zu versuchen, weil man es irgendwie eilig hat, Schritte zu überspringen. Dass man sagt, hey, ich muss jetzt sofort der coolste, größte, beste sein, sondern erstmal das Problem zu verstehen und dann einer Person zu helfen zum Beispiel. Was hat mir geholfen, ist geduldiger zu werden, genau das zu tun. Also es ist einfach so, dass ich auch da genauso denke wie alle anderen. Ich schon viele Lösungen im Kopf hatte, die einfach nicht funktionieren können. Aber natürlich zu der Zeit dachte, das wäre die coolste Lösung und das muss doch jeder verstehen. Und sich da wirklich da Step by Step vorzugehen und zu sagen, okay, jetzt versuche ich erstmal zu verstehen, was das Problem ist. Dann die Lösung zu entwickeln und da Schritt für Schritt vorzugehen, hat mir selber dann auch am meisten geholfen. Und dann auch einigermaßen entspannt zu sein, wenn es nicht ganz so schnell geht, wie ich mir das vorstelle. Aber zu sehen, es gibt Fortschritt und es wird, man kommt immer näher, das genauso zu feiern, wie zu sagen, hey, ich habe es jetzt erreicht. Und da einfach jeden Schritt eben auch als Meilenstein ja, wertzuschätzen. Du hast nach einem Rat gefragt, aber ich hau noch einen nach. Ja. Vor allem junge Menschen haben ja noch das ganze Leben vor sich. Ich würde es auch nicht erzwingen wollen, sondern vielleicht auch erst mal ein paar Jahre irgendwas machen, also im Sinne von arbeiten gehen, verstehen, wie die Welt eigentlich läuft und dann vielleicht auch erst mit Mitte 30 anzufangen, sich zu überlegen, jetzt mache ich was Größeres. Weil was ich sehe, ist, in der Berichterstattung werden immer die Jungen gefeiert, die irgendwie Startups bauen oder was Cooles tun. Die wirklich erfolgreichen Gründungen, die entstehen eigentlich erst später im Leben, weil man viel mehr verstanden hat, was die wirklichen Probleme sind. Deswegen würde ich mich da auch nicht zu sehr stressen, weil man auch sehr viel Zeit hat. Ich meine, Nina und ich, wir sind schon ein bisschen älter. Aber auch wir haben noch ewig viel Zeit.
Weil was ein Glück, dass du das jetzt sagst.
In 10 Jahren kann man auch sehr viel reißen. Von dem her, da einfach auch nicht zu verkrampft an die Sachen ranzugehen.
Eliott, jetzt interessiert mich natürlich, anschlussfähig bei dir, was sagst du?
Also das ist so dieser Zielspalt von, ich möchte jetzt anfangen und ich habe noch ewig Zeit anzufangen. aber es ist tatsächlich sehr, sehr, sehr anschlussfähig bei mir. Und das ist, glaube ich, auch so das größte Learning, was ich jetzt aus den letzten Jahren gezogen habe. Einfach mal anfangen und machen.
Genau, du kannst ja anfangen. Das auf jeden Fall. Nur solltest du dich selber nicht so unter Druck setzen, dass deine erste Idee oder das erste, was du angehst, genau das sein wird, was du 30, 40 Jahre machen wirst, sondern das einfach auch als Lernreise verstehen und zu sagen, aber wichtig ist halt anzufangen. Viele, die denken lange drüber nach, was sie alles tun. Ich war jetzt eben 2 Wochen auch mit meinem Neffen, der 15 ist, im Urlaub. Wenn ich denke, was der da alles angefangen hat, hypothetisch, und was er wirklich anfangen wird, da klaffen Welten auseinander. Und das Wichtige ist halt anzufangen, aber nicht sich darauf festzulegen und offen zu bleiben.
Also mir hat es großen Spaß gemacht, mit mit euch beiden hier in dem Podcast zu sprechen. Und ich bin gespannt. Wir können verfolgen, was Elliot da irgendwann irgendwie macht. Da bleiben wir auch dran. Und Michi, vielen Dank für die vielen guten Einblicke und auch das, ja, das Aufzeigen nochmal, was es dafür auch braucht. Und ich bin wirklich gespannt, wo die Reisen hingehen und wo auch unsere Reise hingeht. Und sag vielen Dank.
Danke dir.
Vielen lieben Dank.
Da steckt etwas in dir, was wie ein Feuer brennt, das sich nicht löschen lässt, dich ausfüllt in jedem Moment. Ob du am Limit lebst, immer aufs Ganze gehst oder dich am Wurzeln fühlst, wenn du nicht erste Reihe stehst. Du findest deinen Weg, wenn du dir selbst vertraust. Es wird passieren, wenn du dran glaubst. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest. Und du brauchst nur ein gutes Gefühl dabei. Wenn du liebst, was du machst, kommt der Rest schon von ganz allein.
Das war die Lunchbox auf einer Runde mit meinem Hund. Viele kleine Puzzleteile machen Digital School Story zu dem, was wir sind. Sie bilden unsere DNA. Doch unser Puzzle hat noch ziemlich viele Lücken und jeder meiner Gesprächspartner oder Gesprächspartnerin ist eines dieser Teilchen, die noch fehlen, um tatsächlich hinterher ein Bild zu kriegen. Wenn du jemanden kennst, der zu unserem Podcast passt oder mit dem ich unbedingt sprechen sollte, dann schreib mir eine Mail an lunchbox@digitalschoolstory.de. Bis zum nächsten Mal.